Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Einen wunderschönen späten guten Abend. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, ihr hört wieder bei Radio England rein und wir melden uns spät am Sonntagabend. Wir haben uns kurz entschlossen, diese Folge noch heute Abend rauszuhauen, um sie einfach ganz früh direkt auf den Markt zu knallen. Und da sind wir, also für etwaige Ermüdungserscheinungen. Dafür sind wir natürlich verantwortlich. Trotzdem einfach, es war wieder mal ein richtig geiler Spieltag. Und vor allem gab es heute am Sonntag das eine große Spiel, die ganz große Rivalität im englischen Spitzenfußball wurde wieder mal ausgetragen. Und zwar hieß es Manchester United gegen den FC Liverpool. Wohl das letzte Duell von Jürgen Klopp gegen die Red Devils in der Liga. Er hatte ja angekündigt, nach seinem Rückzug vom LFC keinen anderen Club mehr in England zu trainieren. Dementsprechend wohl heute sein letztes Duell gegen United in der Liga. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal dieses Aufeinandertreffen, da gab es ja dieses famose 4:3 im Pokal für United, jetzt also das nächste Treffen und die Reds waren trotz der Pokalpleite der große Favorit, haben 6 der letzten 7 Premier League Auswärtsspiele gewonnen, also kamen mit einer Topform da an.
Ist auf dem Papier immer noch zu Recht eine riesen Rivalität und ein Riesenspiel. Aber Tatsache ist, wenn wir uns die Saison angucken, insbesondere die letzten Spiele von Liverpool, gehe ich mit, sind sie haushoher Favorit. Tatsache ist aber auch, dass Klopp selber gegen United gar keine gute Quote hat. Also tatsächlich eher Richtung negativ. Ist kein Lieblingsgegner von ihm, aber wenn jetzt hier Platz 1 zu dem Zeitpunkt von Liverpool gegen United spielt, dann ist klar, dass sie die besseren Karten haben. Auch weil es personell ziemlich gut aussieht, wenn wir kurz uns die Startelf angucken, spielen vorne Luis Diaz, Darwin Núñez und Salah, wahrscheinlich die Bestbesetzung. Dahinter mein Lieblingstrio, wenn es um die Liverpool-Aufstellung geht, mit Endo, Szoboszlai und McAllister. McAllister ja zuletzt mit absolutem Traumtor, also diese Form bei den allen dreien eigentlich zeigt gut nach oben. Hinten bisschen mehr Kopfschmerzen, Allison weiter vertreten von Kelleher, Kwanzaa hilft in der Innenverteidigung aus und auch Bradley auf rechts hinten weiter gesetzt, weil Trent Alexander-Arnold noch nicht zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite ist es ähnlich, vorne kaum Kopfschmerzen, Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford, Højlund, Mainoo und Casemiro, keine Überraschungen in der Startelf in diesem Bereich. Aber hinten Kampwala und Maguire in der Innenverteidigung, also auf beiden Seiten hinten durchaus Potenzial für Aufreger, weil personell wahrlich nicht die erste Reihe auf beiden Seiten.
Ja, Kampwala, ein ganz, ganz junger Mann, Kongolese oder Franzose in Kongo geboren. Er ist 19 Jahre alt, kam aus Sochaux nach United und hat jetzt auch schon 6 Premier League-Einsätze zu verzeichnen gehabt, weil eben da hinten die Personaldecke irgendwie sehr dünn ist, obwohl sie da ja sehr viel Personal haben in der Innenverteidigung. Aber da hatte Ten Hag die ganze Saison über echt Pech gehabt und Uniteds Bilanz in diesem Spiel, die ist eben auch sehr schlecht, haben aus den letzten 11 Duellen nur 1 gewinnen können. Und so ging es eben rein. Das waren die Vorzeichen. Und ich würde fast sagen, stimmig mit den Vorzeichen hat das Spiel dann auch begonnen. United absolut unterirdisch und Liverpool in dieser Metapher bleibend absolut galaktisch. Also die haben die regelrecht vorgeführt, an die Wand gespielt, Abschluss nach Abschluss. Nur das einzige Problem von den Reds war, wie schon so oft in der Saison, sie nutzen einfach diese Vielzahl ihrer Chancen nicht.
15:0 Abschlüsse sind es in der ersten Halbzeit, also über den Zeitraum sprechen wir, da Liverpool wirklich super stark. In den ersten Minuten hatte United noch ein bisschen was zu melden, aber gerade ab dem Führungstreffer, denn es gab einen Treffer für Liverpool, 1:0 geht es auch in die Pause von Luis Diaz, spätestens danach haushoch überlegen und ja, United kann froh sein, dass sie überhaupt noch im Spiel sind, also auch eine 3-4-5-0 Führung wäre absolut im Bereich des Möglichen gewesen. Luis Diaz trifft auch nach einer Ecke, also nicht mal einer der schönen Angriffe, sondern ein Standard führt dann zum Torerfolg. Darwin Núñez verlängert gut und dann artistisch Luis Diaz zum verdienten 1:0 und danach diese Chancenverwertung. irgendwie auch mittlerweile klassisch Liverpool.
Ja, irgendwie so ein bisschen komisch, weil sie haben irgendwie viel bessere Chancen. Und dann macht Diaz so einen schwierigen Ball rein. Aber trotzdem, dieses 1-0 zu Pause, das war schmeichelhaft für United. Und Ten Hag, ich weiß nicht, was er ihnen da in der Pause gesagt hat, aber trotzdem, es muss gewirkt haben. Weil nach dem Seitenwechsel haben wir ein ganz anderes Man United auf einmal gesehen. Ein ganz anderes Gesicht haben die Jungs gezeigt. Und alles geht los in der 50. Minute, als Kwanzaa eigentlich eine ganz unauffällige, ruhige Aktion hat, ungefähr an der Mittellinie, gerade im Spielaufbau sich befindet und einfach abdreht. Bis dahin so weit, so gut. Dann aber den Ball in die eigene Hälfte zurückspielt, Bruno Fernandes genau in die Füße und der macht dann eben was, was nicht viele Fußballer können. Er nimmt den Ball direkt, schießt, nimmt ihn eben nicht an und trifft wirklich traumhaft über Kelleher ins Tor aus großer Distanz. Dieses Tor ist irgendwie einmalig, es passt zu Bruno. Das Tor hätte wohl kein anderer Spieler bei United so erzielen können, aber irgendwie denkt man sich, ein so brillanter Spieler, der dann oft auch wegen den falschen Attributen und Charaktereigenschaften im Zentrum der Diskussion steht.
Ja, individuell, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden, dass der richtig Qualität hat, hat es hier mal wieder gezeigt. Aber um es einzuordnen, also zu diesem Zeitpunkt war diese Aktion, dieser Schuss, mit dem sie zum Ausgleich kommen, der erste von United im ganzen Spiel. Also der erste Abschluss direkt aus Riesendistanz, so ein Tor, passt irgendwie rein. Wenn wir über das Duell Liverpool-United sprechen, da ist einfach das Glück nicht auf Liverpools Seite. Was man aber dazu sagen muss, danach, die Phase war richtig gut von United, hatten dann auch 2-3 Chancen, hier in Führung zu gehen. Zu dem Zeitpunkt natürlich immer noch, würde das den Spielverlauf völlig auf den Kopf stellen. Aber sie bleiben dran, obwohl sie da noch nicht treffen und kommen dann in der 67. Minute tatsächlich zum 2-1 und das ist noch ein Tor, würde ich gern mit dir kurz drüber sprechen und als Aufhänger nutzen. Kobi Mainoo, was ist das eigentlich für ein unfassbar geiler Fußballer? 18 Jahre alt, Jahrgang 2005, vielleicht der Shootingstar der Saison, hat sich durchgesetzt im United-Mittelfeld und macht jetzt auf dieser Bühne so ein Tor, schlänzt den Ball, ich glaube aus 16, 18, 19 Metern, einfach richtig gut hinten rein. Ist nicht sein erstes sehenswertes Tor. Der Junge tut einfach United so unfassbar gut.
Ja, und er bringt einfach auch so eine Unbeschwertheit rein in dieses Spiel. Diese jugendliche Frische, von der dann immer gerne gesprochen wird, die hat er wirklich, das ist ein Fakt. Und den Abschluss setzt er einfach super. Und das für einen defensiven Spieler, wie er es einer ist, ist ja schon mal außergewöhnlich. Also den Ball so gut da oben reinzuschlänzen. Aber auch einfach irgendwie diese Qualität im Abschluss, die er da auch an den Tag legt, ist super. Und wenn du jetzt mal durch die Startelf gehst, also Rashford, Mainoo, Kampfwala, Garnacho, weitestgehend Eigengewächse. Plötzlich sieht dann auch diese Akademie wieder ein bisschen besser aus bei United. Aber trotzdem, wie sie da auf einmal in Führung gehen können, ich konnte es nicht glauben. Weil ich glaube auch im Nachhinein, wenn Kwanzaa diesen Ball nicht so jämmerlich zurückspielt zu Bruno Fernandes, dann kommen die, glaube ich, nicht mehr zurück ins Spiel. Die waren tot eigentlich bei der Halbzeit. Und dann leistet sich Liverpool diesen einen Fehlpass und dann kommen sie zurück und dann drehen sie das Spiel. Also ich glaube, das wäre nicht alles möglich gewesen, ohne eben diesen einen Lapsus von den Reds. Aber dann auf einmal, das Stadion steht Kopf und ich habe so ein leichtes Déjà-vu gehabt zum 4-3-Pokal-Krimi. Und ich dachte mir, das gibt's ja nicht, die machen es schon wieder. Die stellen denen schon wieder ein Beinchen.
Ja, irgendwie haben die da Gespür für, aber Liverpool nach kurzer Schockphase kam dann nochmal zurück, hat ein paar gute Szenen gehabt und dann gibt es eben den Elfmeter. Wan-Bissaka ziemlich ungestüm im eigenen 16er, geht gegen Elliott wirklich schlecht runter, in einem schlechten Timing, trifft ihn eindeutig. Unnötiger Strafstoß aus United-Sicht, aber Liverpool hatte den natürlich wirklich dringend nötig, weil sie dadurch dann zum Ausgleich kommen. Mo Salah bleibt sehr eiskalt, keine Chance für Onana. Und dann geht es 2-2 auch über die Schlusslinie. Und dann ist es am Ende ein Spiel, wo wir über zwei Teams sprechen, die einfach über 90 Minuten gesehen nicht auf Augenhöhe waren. Es sind 9-28 Schüsse. Liverpool hat eine erste Halbzeit gespielt. Die war nah an der Perfektion, wie du gesagt hast. United war faktisch tot. Sie hatten den ersten Abschluss überhaupt in der 50. Minute. Und Liverpool muss dieses Spiel einfach gewinnen, ohne jeden Zweifel.
Ja, Trotzdem, zum Beispiel der Elfmeter, der ist für mich jetzt schon, sage ich mal, ein kleines Thema wert in unserer Folge. Ich habe mir den Elfmeter sehr oft angeschaut, jetzt gerade. Und ich muss sagen, das ist auch wieder so ein Ding, wo du das in zweierlei Maß beschreiben könntest. Du könntest sagen, es ist einfach extrem naiv, von Wan-Bissaka im Strafraum runterzugehen, weil du weißt, wenn du im Strafraum den Gegner triffst und den Ball nicht triffst, ist es in den meisten Fällen ein Elfmeter. Aber trotzdem, in der eigentlichen Bewegung, da trifft Wan-Bissaka Elliot überhaupt nicht. Das heißt, Wan-Bissaka liegt eigentlich da und dann läuft Elliot in ihn rein. Das kann man in der Zeitlupe ganz schön sehen. Deswegen auch ein bisschen glücklich für die Reds, da den Strafstoß zu bekommen. Wenngleich, wie gesagt, Wan-Bissaka muss damit einfach rechnen, dass Elliot runtergeht, wenn du im Strafraum die Sense auspackst. Aber auf der anderen Seite wiederum auch, United in den letzten 3 Spielen gegen Brentford, Chelsea und jetzt Liverpool, in den letzten 10 Minuten haben sie die Spiele immer, da haben sie geführt und trotzdem haben sie davon keins gewonnen. Unglaublich, auch diese Seite der Medaille, ne?
Wie erklärst du dir sowas? Also ich bin ja eigentlich von uns beiden eher der sagt, dass der Kopf eine riesen Rolle spielt beim Fußball. Und ich sagen würde, dass das eben schon dann irgendwann ein Thema wird und eine Mentalitätsfrage, Konzentrationsfrage, vielleicht auch Qualitätsfrage ist und dann eben taktisch du irgendwie drauf reagieren musst. Wie würdest du das einordnen? Würdest du die rausnehmen und sagen, es ist Pech, oder wo würdest du ansetzen?
Hallo Leute, hier sind Leon
und Robin.
Und der Sponsor der aktuellen Folge seid ihr. Denn ihr könnt uns jetzt auch finanziell unterstützen und somit gewährleisten, dass dieser kleine, schöne Podcast hier auch weiterhin werbefrei bleibt von Unternehmen. Das ist ganz einfach. Folgt einfach dem Link in der Podcast-Beschreibung oder unter der aktuellen Folge und unterstützt uns mit einem Betrag eurer Wahl über unser PayPal-Konto.
Zusätzlich könnt ihr uns eine Frage eurer Wahl stellen, egal ob es die Premier League allgemein betrifft, euren Lieblingsverein oder einen Spieler der Liga. Wir werden dann diese Frage in einer unserer nächsten Folgen behandeln und für euch beantworten. Also ihr könnt mit dieser Unterstützung auch unsere Folgen mitgestalten. Vielen, vielen Dank an jeden, der das macht.
Ich würde sagen, vor allem ist es was in der defensiven Ausrichtung, / Mentalität. Also wir wissen alle, Defensive, da brauchst du nicht viel Qualität, eher Mentalität. Und das ist offensichtlich bei ihnen ein Problem, dass sie nicht die richtige Einstellung haben, am Ende die Spiele über die Zeit zu bringen. Und das war ja Uniteds Steckenpferd über lange Zeit. Also das war eigentlich immer, dass sie noch ganz spät Tore geschossen haben, aber auch, dass sie einfach diese Humorlosigkeit hatten und diese Spiele dann immer über die Zeit gebracht haben. Das war eine ihrer großen Stärken. Und das ist dem Team in den letzten 10 Jahren vollkommen abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wie man sowas trainiert, weil das ist ja, wie gesagt, eher eine charakterliche, eine Einstellungssache. Aber trotzdem, daran liegt es ganz klar. Und irgendwie am Ende dann für sie auch fast unglücklich, das Ding dann nicht zu gewinnen. Aber ich denke, mit der Leistung, vor allem aus der ersten Halbzeit, können sie mit dem Punktgewinn glücklich sein. Trotzdem, Liverpool und Jürgen Klopp schafft es zum dritten Mal in dieser Saison, nicht United zu bezwingen. Was macht es so schwierig? Was ist es an Man United, das Liverpool einfach nicht hinbekommt?
Es sind jetzt 3 Spiele gewesen und in diesen 3 Spielen hatte Liverpool 90 Abschlüsse. 90 Mal haben sie versucht zu schießen und das Tor zu treffen und sie haben keins der 3 Spiele gewonnen. Das ist unfassbar. Also jeder, der Fußball guckt, 30 Abschlüsse pro Spiel im Schnitt, das sind Zahlen, das ist kaum zu greifen. Das hat Bayern City in ihren besten Phasen vielleicht mal ab und zu erreicht. Und die haben das jetzt im Schnitt über 3 Spiele gegen Manchester United, einen Riesenverein, getan. Das ist einfach fehlende Kaltschnäuzigkeit. Also wir reden viel über Davy Nunes. Und ja, es ist ein Vorurteil und er wird sicherlich zu viel dafür kritisiert. Aber auch er muss sich das ankreiden. Das gilt genauso für Salah und Luis Diaz. Sie hatten einfach 100%ige Chancen auf dem Fuß. Nicht nur in diesem Spiel, sondern eigentlich in allen 3 gegen United. Und wenn du nicht triffst, dann ist es, glaube ich, relativ leicht, da den Fehler zu suchen. Es ist einfach deine Abschlussqualität in diesen Spielen.
Ich denke, wenn sie am Ende nicht Meister werden sollten, dann ist es auch genau das, woran es lag. Das ist ihre fehlende Kaltschnäuzigkeit, einfach die schlechte Chancenverwertung. Heute musst du da mindestens 4 Tore machen. Und dann, denke ich, ist es ganz gut abgebildet, aber diese 2, die sind es einfach nicht. Und am Ende ist davon eben noch auch einer ein Elfmeter. Es gab an diesem Spieltag insgesamt für mich auch noch zwei schöne VAR-Szenen. Die zweite, über die wir nachher noch sprechen wollen, die ist deutlich eklatanter. Jetzt gab es hier noch eine, das war eine Grätsche von Casemiro kurz vor dem Abpfiff. Da würde ich jetzt auch mal wieder so sagen, aus Trainersicht, clever von ihm. Hat natürlich die Erfahrung aus 4 Milliarden Champions League-Finals. Er weiß, wenn du am Ende dann das 2-2 hast, dann darfst du einfach keinen Angriff mehr zulassen. Und dementsprechend senzt er da einfach Diaz um in der letzten Aktion mit offener Sohle. Sah vor allem für mich in der Zeitlupe rotwürdig aus. Kann er, finde ich, Glück haben oder hat er Glück, dass er nicht runterfliegt und Ten Hag dann auch eine schwerere Bürde mitnimmt aus dem Spiel. Trotzdem würdest du sagen, Liverpool kann die Saison, die Meisterschaft vielleicht sogar schon hier und heute verloren haben, wenn du das Ding nicht gewinnst?
Nein, also ich glaube, dass jeder von den dreien ganz vorne noch irgendwo Punkte lassen wird, deswegen glaube ich nicht, dass das die Entscheidung ist, aber Fakt ist, sie verlieren die Tabellenführung, Arsenal ist jetzt ja vor ihnen punktgleich, weil sie das deutlich bessere Torverhältnis haben, plus 9 mehr auf der Habenseite und jetzt musst du eben irgendwie mehr Punkte holen als Arsenal, was eine große Challenge wird. Und Fakt ist, wie gesagt, das war ja kein Spiel, wo du jetzt unfassbar dich abmühst und abkämpfst und dann geht das verdient 2-2 aus, sondern das ist ein Spiel, was sie an einem guten Tag zur Halbzeit schon mit 4-0 entschieden haben. Und dann sprechen wir wieder über ein historisch hohes Ergebnis und die Story ist eine ganz andere. Deswegen, ja, brutal bitter, aber über eine Entscheidung bei dem Meisterschaftskampf, das würde ich, glaube ich, bis auf den letzten Spieltag wahrscheinlich nie in den Mund nehmen.
Ja, ich denke, da können wir uns echt auf einen ganz, ganz spannenden Fight freuen. Die drei Mannschaften trennt jetzt dann wirklich nur noch einen Punkt da oben. Also so ein Dreikampf, den kann man sich ja wirklich nicht vorstellen. Demnächst kommt es ja auch zum direkten Spiel dann zwischen United und Arsenal. Und da hatte Jürgen Klopp heute noch eine kleine Spitze nach dem Spiel für United übrig. Er meinte, Arsenal ist ein gutes Fußballteam, aber wenn Man United da genauso spielt wie heute, wird Arsenal das Spiel gewinnen. Zu 100%. Ich denke, das ist schon ein bisschen witzig. Er konnte das Spiel heute nicht gewinnen. Aber er meint, wenn United wieder so spielt gegen Arsenal, Arsenal wird es gewinnen.
Ja, aber er hat doch recht, oder? Oder glaubst du, dass Arsenal die Chancen liegen lassen würde, in der Phase, in der sie im Moment sind?
Und das ist ja eben spannend. Weil anscheinend gesteht Klopp ja die Schwäche seiner Mannschaft ein, wenn er sagt, es sind quasi unsere Chancenverwertung. Und es ist unsere Chancenverwertung. Weil er meint ja so indirekt, Arsenal nutzt die Chancen da. Auch wenn wir sie heute nicht genutzt haben, ne?
Ja, aber du kannst es auch eigentlich nicht anders darstellen. Also wenn du an die 30 Schüsse gehst und dann machst du 2 Tore und spielst so eine Halbzeit. Ich glaube, er trifft es eigentlich auf den Punkt. Auch wenn er es hinterher versucht hat, noch sehr positiv darzustellen. Hat gesagt, klar, viele sagen, es fühlt sich an wie 2 verlorene Punkte. Er hat gesagt, nach dem Spiel haben wir 1 Punkt mehr als vor dem Spiel. Das ist erstmal ein Erfolg. Aber ich glaube, Van Dijk hat es ein bisschen besser getroffen. Er hat gesagt, es ist eine Schande, dass wir verlieren. Und ich glaube, das ist deutlich näher an der Realität. Ja.
Genau, das Remis ist eine Schande, meinte er. Ja, witzige Aussagen wieder mal. Aber ich würde sagen, das lassen wir einfach mal so stehen. United hat jetzt auch eine witzige letzte Woche verlebt. Gab ja dann dieses 3-4 in Chelsea, wo sie, ich weiß gar nicht bis wann, ich glaube bis zur 90. plus 10 geführt haben. Und dann Cole Palmer noch mit dem Doppelpack, das ganze Ding dann gedreht für Chelsea. Also es wird ja auch nicht ruhig bei Erik ten Hag. Trotzdem bleiben wir einfach mal ganz kurz beim Titelrennen und schauen da auf die beiden anderen involvierten Mannschaften. Die haben anders als die Reds sehr deutlich gewonnen jeweils. Man City im Auftaktspiel des 32. Spieltags ist nach Crystal Palace gefahren und konnte das Ding am Ende mit 4-2 für sich entscheiden. Kevin De Bruyne, der Mann des Tages mit 2 Toren, schraubt seine Marke jetzt auf 100 City-Tore hoch. Glückwunsch dafür, einfach wieder mal eine herausragende Leistung von ihm. Und Arsenal gewinnt 3-0 in Brighton. Ich würde sagen, vor allem wegen der defensiven Leistung von Arsenal sind sie nicht nur, was das Tableau angeht, sondern auch, was die Leistung angeht, der Gewinner des Spieltags, oder?
Schon, wirken für mich auch einfach in diesem Kalenderjahr so eiskalt, so konzentriert, so gut hinten. Wir haben letzte Folge schon drüber gesprochen. Eigentlich ist Brighton ein Team, gerade wenn du auswärts hinfährst, das ist kein angenehmes Spiel. Aber Arsenal hat die Grundsicherung so gut, wie sie absichern. Brighton kam kaum zur Entfaltung. Man hat gesehen, die hatten einen klaren Matchplan, aber kriegen es nicht hin, weil Arsenal einfach mehr Qualität hat. und das dann einfach clever übers ganze Spiel verlagern. 3-0, das war schon wirklich, wirklich beeindruckend. Weil lange war es ja auch anders. Also lange ist relativ, aber Arsenal hat den Ruf in den letzten 3-4 Jahren, dass es keine richtige Gewinnertruppe ist. Und irgendwie in vielen Predictions und Co. sehen viele einfach Liverpool und City aufgrund der Titel in den letzten Jahren einfach vor ihnen. Was meinst du, ist jetzt so der Faktor, was hat sich verändert? Warum sind sie aktuell so sharp? Warum sind sie so nah dran, in meinen Augen zumindest, das Rennen für sich zu entscheiden? Weil eigentlich von Erfahrung her, von den Namen her, wäre man ja eher bei den anderen zwei Teams.
Ja, Arsenal ist einfach stabiler geworden insgesamt, würde ich sagen. Das ist so ihre große Stärke. Stabiler in ihren Defensivleistungen, ganz allen und allen voran, würde ich sagen. Gabriel und Saliba ist für mich gerade eins der, wenn nicht sogar das beste Innenverteidiger-Duo auf der ganzen Welt. Also was die da hinten einfach abräumen und diese Brutalität quasi in ihrer Robustheit, das ist einfach super. Und du schießt einfach nicht viele Tore gegen Arsenal. Ich weiß nicht, wer gerade irgendwie mehr als ein Tor gegen die schießen will in einem Spiel. Und das musst du wahrscheinlich, um die zu schlagen, weil die schießen ja auch meistens ein Tor, wenn nicht gerade irgendwie ein Spiel gegen City ansteht. Und jetzt auch mit so ein bisschen Abstand auf dieses City-Spiel zum Beispiel, auf das 0-0, da waren sie defensiv auch schon so unfassbar stabil gegen so eine starke Offensive. Deswegen, die Defensive ist das Prunkstück. Und es haben auch schon Mannschaften mit der Defensive als Prunkstück die Liga gewonnen. Zum Beispiel damals, als Mourinho zu Chelsea kam, da haben sie, glaube ich, in der ganzen Saison nur 15 Gegentore oder so bekommen. Deswegen, aber es läuft ja auch offensiv bei ihnen super. Also jetzt treffen hier Saka, Havertz und Trossard. Das sind ja auch Offensivleute, alle drei. Auf die zu bauen, oder auf die musst du bauen jetzt im Endspurt, dass die auch vernünftig treffen, das tun sie. Und auch nicht viele Mannschaften machen das am Ende so dominant und so humorlos gegen Brighton wie Arsenal. Alle loben immer Brighton und De Zerbi. Keine Frage hier für Arteta.
Absolut. Und vielleicht ein Name, der aus deutscher Sicht Richtung EM noch interessant wird, ist Kai Havertz hat jetzt von Arteta vielleicht das größte Lob bekommen, hat gesagt, dass er enorm wichtig ist in dieser aktuellen Phase und keiner hat mehr Scorer laut Arteta als Havertz eben in den letzten Monaten. Ich würde es mal ein bisschen relativieren und auf die letzten 3, 4, 5 Wochen beschränken. Aber dann hat er recht, da ist einfach was dran. Ich meine, es sind jetzt 11 Scorer aus den letzten X-Spielen. Ich habe die genaue Statistik jetzt nicht mehr gefunden. Aber das ist einfach brutal beeindruckend. Also wir haben immer drüber gesprochen, dass die 9 fehlt, dass vorne die Leute nicht gut genug sind, um den Titel zu holen. Und jetzt sprechen wir über Kai Havertz, der so viel Bashing gelitten hat unter Chelsea und anfangs Arsenal-Zeiten. Muss man einfach mal hier an der Stelle konsternieren. Ganz groß, was der die letzten Wochen macht.
Du wirst mich jetzt nicht zu einem Lob für Kai Havertz hinreißen, auch wenn du jetzt
war der Plan.
Zu dieser späten Stunde, trotzdem wird es mir nicht so einfach aus dem Mund gleiten. Wenn er vielleicht irgendwie im alles entscheidenden Titelspiel am letzten Spieltag einen Dreierpack schießt oder so, dann werde ich ihn vielleicht kurz loben, aber ansonsten denke ich eher nicht. Ganz kurz dann noch zum anderen Spiel im Titelkampf. Crystal Palace, wie gesagt, unterliegt zu Hause Man City mit 2-4. Gute Leistung von Glasners Jungs. Gehen da auch ganz früh in Führung durch Jean-Philippe Mateta nach einem haarsträubenden City-Bock in der Defensive. Aber dann ist es einfach nachher die individuelle Qualität. Wir haben es dann auch schon letztens angesprochen gehabt. Grealish kommt wieder rein. Ich fand Grealish bärenstark. Also sorry, ich schaue auch immer natürlich viel auf ihn während eines Spiels, aber Grealish macht hier kein Tor. Trotzdem für mich einfach wieder überragend gespielt am Ball, die Technik. Grealish kommt wieder in Bestform und das ist irgendwie ziemlich beängstigend, wenn jetzt auch noch ein Grealish in Bestform kommt. Kevin De Bruyne ist es anscheinend sowieso hier auch wieder mit einem Traumtor, wo er so eine Traumkombination abschließt. Haaland trifft, unfassbar.
City macht mir wirklich Angst. Also letzte Woche sprechen wir über Foden, was der für eine Saison spielt und Kühne ihn fast inoffiziell zum besten Spieler der Liga in seiner aktuellen Form. Und dann setzt du den 90 Minuten auf der Bank, der hat den Rasen nicht gesehen und die spielen so. Und sie stellen 1-1 dafür De Bruyne auf die 10 und der macht ein unfassbares Spiel, 2 richtig schöne Tore, eine Vorlage und du sagst es, beide Male, sowohl bei der Foden-Show als auch jetzt bei der De Bruyne-Show, ist es Grealish, der so ein bisschen im Background sich zurückarbeitet an Bestform. Also was der im Spielerischen hat, so den vorletzten Pass, wie viel er für die Angriffe tut, gehe ich mit, habe auch ich gesehen. richtig, richtig beeindruckend. Und das Gesamtkonstrukt mit der aktuell relativ wenigen Personalsorgen, City sieht richtig, richtig gut aus.
Ja, zu gut vielleicht. Und ich finde es unbegreiflich, wo jetzt Jack Grealish herkommt auf einmal. Ja. Der war vor ein paar Wochen nirgendwo, was irgendwie eine Startelf oder so anbetrifft. Und auf einmal kann der vielleicht wieder der Königsmacher sein für Pep im Titelkampf. Das war ja letzte Saison auch schon, als sie das Triple geholt haben. Da war Grealish für mich gegen Ende der Spielzeit unfassbar wichtig. Hat da auch schon immer die ganzen Gegenspieler gebunden, hat die Mitspieler perfekt in Szene gesetzt, war selbst gefährlich. Und ich dachte, das kann der diese Saison leider nicht replizieren. Aber er kann es schon wieder. Und das ist dann auch wieder sowas, sie haben einfach brillante Spieler eingekauft, City, auch was den Charakter anbetrifft. Das ist für mich eine Komponente, die wir auch nicht unterschätzen dürfen bei uns hier im Podcast. City hat, finde ich, einfach unfassbar starke Charaktere. De Bruyne, Haaland, Grealish, Rodri, Bernardo Silva, das sind auch einfach irgendwie alles Charakterbiester. Die wollen auch einfach, die sind so hungrig. Deswegen kommt es vielleicht auch nachher so ein bisschen auf den größten Hunger an. Und ich glaube, Arsenal und City haben so ein bisschen gerade einfach diesen Hunger, diese Lust darauf. Und jetzt komm, ich frage dich einfach mal, 32. Spieltag, Robin Held. Wir haben uns bisher dann doch zurückgehalten damit, aber wen würdest du jetzt gerade einfach so ein bisschen vorne sehen? Du musst ja nicht sagen, irgendwie jetzt der wird Meister, aber wer würdest du sagen, hat gerade so in deinen Augen die besten Karten?
Also solange Pep Guardiola mit Man City Chancen rechnerisch auf den Titel hat, werde ich nicht gegen sie setzen. Also wenn du mich nach Form fragst, ist es jetzt nach dem Spieltag natürlich Arsenal und City, aber wenn ich mein Geld setzen müsste, ist das bei City angelegt. Für mich einfach neben dem Hunger, wo du sagst, wo sie im Moment extrem gut aussehen, ist es die Breite des Kaders. Die spielen jetzt mit Rico Lewis, Oscar Bob in der Startelf, De Bruyne, Haaland, die saßen beide letztes Spiel nur auf der Bank. Du hast einen Foden, der in sensationeller Form ist. Grealish kommt zurück, De Bruyne trifft doppelt, Haaland trifft wieder nach langer Durchstrecke.
Ja, stimmt,
ey. Das ist einfach kein Team, gegen das ich setze.
Ja, du hast recht, stimmt. Es ist schon krass, ja. Wir sind ja auch meistens damit gut gefahren, ne? Nie gegen Pep zu setzen. Haben das ja auch in den letzten Jahren meistens so gemacht und sind immer gut gefahren. Deswegen ist es das Schlauste wahrscheinlich. Und City auf 3 sind also in Lauerstellung. Ein Punkt hinter Arsenal und den Reds bei gleich vielen Spielen. Alle müssen noch 7 absolvieren. Und dann wissen wir, wer die Krone in Klopps letztem Premier League ja holt. Das also soweit zum Titelkampf. Wir schauen jetzt einmal etwas tiefer in der Tabelle, nur um danach wieder höher zu springen. Also auch eine kognitive Meisterleistung noch so spät am Abend. Wir schauen einmal nämlich in den Abstiegskampf runter. Und da gab es 2 ganz wichtige Siege. Big Points für Luton und Everton, die beide mit einem Torunterschied gewinnen. Und wir fangen an mit dem FC Everton. Wirklich mit einem Slapstick-Siegtor. Dominic Calvert-Lewin wird angeschossen vom Burnley-Schnapper kurz vor dem Pausenpfiff und der Ball kullert ins Tor zum am Ende alles entscheidenden Siegtreffer für Sean Dyche und seine Mannschaft. Luton Town mit einem ganz, ganz starken Sieg gewinnt gegen Bournemouth, das sich ja noch Hoffnungen macht aufs europäische Geschäft, wie letzte Folge schon besprochen haben, mit 2:1. Und das, obwohl sie schon hinten lagen bis zur 73. Minute. Tavernier macht das 1:0 für Bournemouth. Aber dann gleicht Clark aus. Und Carlton Morris, der Matchwinner für Rob Edwards und Luton. Also sie mit einem ganz starken 2:1 Erfolg. Da unten die Karten, die werden auch mit jedem Spieltag irgendwie neu gemischt, ne?
Dann drehe ich jetzt mit ganz viel Freude das Spiel einmal um und frag dich, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, was meinst du denn, wer geht noch runter? Aktuell Luton in der schlechtesten Position auf 18, dem dritten Abstiegsplatz mit 25 Punkten, dahinter Burnley Sheffield mit 19 und 16 wahrscheinlich raus, aber eben Platz 17, 16 und 15, alle 29 Punkte, Everton, Brentford, Nottingham. Was ist dein dritter Absteiger? Was würdest du tippen?
Ja, auch Brentford konnte ja punkten beim Unentschieden gegen Villa, lagen da 0:2 hinten und haben dann 3:2 geführt, am Ende noch ein 3:3 daraus geworden. Sheffield United kommt gerade auch gut rein, haben heute unentschieden gespielt gegen Chelsea. Also ich mache mal jetzt hier so eine andere Prediction quasi. Wenn Chris Wilder am Anfang der Saison der Trainer gewesen wäre von Sheffield und auch dementsprechend eine ganze Vorbereitung gehabt hätte, glaube ich nicht, dass Sheffield so abgeschlagen wäre. Ich glaube, dann hätten wir einen noch viel spannenderen Abstiegskampf. Aber jetzt sind sie wahrscheinlich einfach zu weit weg, haben jetzt ja auch schon 9 Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger. Aber ich glaube, das ist einfach zu viel. Und dafür gewinnen sie auch einfach zu wenig. Ich will jetzt trotzdem nicht ausweichen. Ich würde fast sagen, Nottingham ist mein dritter Absteiger. Ich habe sie heute gesehen gegen Tottenham. Da waren sie in Phasen ganz gut, haben Tottenham zeitweise vor Probleme gestellt, aber irgendwie ihr Charakter gefällt mir nicht so ganz, der Mannschaftscharakter. Da ist irgendwie wenig drin, was jetzt für mich auf so einen Abstiegsfight hindeuten lässt. Deswegen einfach mal meine Prediction. Ich hau's einfach mal ihr ins Blaue raus, Nottingham. Deine?
Ich tue mich wirklich schwer, mich da festzulegen und deswegen mache ich es relativ rational und gehe über die Mathematik und aktuell ist einfach Luton 4 Punkte hinter diesem Trio, was ich gerade beschrieben habe und deswegen gehe ich mit Luton. Ich glaube nicht, dass sie die Lücke noch schließen können, auch wenn ich bei dir bin, Nottingham keine klassische Abstiegskämpfertruppe, aber wenn ich vorne sehe, dass sie mit Gibbs White, Hudson-Odoi, Elanga und Wood spielen, ich glaube, das ist einfach zu viel Qualität und am Ende unterm Strich zu landen. Aber Tatsache ist, das ist eine spannende Kiste und wir werden das für euch begleiten. Lass uns beim Nottingham-Spiel noch mal kurz über Tottenham reden. Das ist ja auch für dich aus Fansicht ziemlich interessant, weil das Battle um Platz 4 ist ähnlich offen, fast wie der Meisterschaftskampf, zwischen Tottenham und Villa. Im Moment punktgleich, Tottenham mit einem Spiel weniger, also leichter Vorteil. Sie holen jetzt eben 3 Punkte, Aston Villa nur einen. Glaubst du noch dran, dass ihr Aston Villa den 4. Platz sichern könnt?
Also nach diesem Spieltag zum ersten Mal eher weniger, weil da war jetzt für mich sehr viel drin, was mich so langsam in die gegenteilige Meinungsrichtung schubst. Erstmal hat mir beim Spiel von Villa gegen Brentford vieles überhaupt nicht gefallen. Villa führt 2-0, es ist ein völliges Egalspiel. Also irgendwie, Brentford macht keine Anstalten, irgendwie nach vorne was zu machen. Ivan Toney wurde mehr oder weniger geschont, saß auf der Bank, war leicht angeschlagen mit einer leichten Verletzung, aber er kam ja nachher noch drauf. Also sie haben ihn mehr oder weniger geschont für die letzten Spiele, das meinte ja Thomas Frank auch vorher. Und ja, Villa führt 2-0, es ist alles in Ordnung. Und am Ende, oder dann geben sie in 9 Minuten 3 Tore her. Und aus einer 2-0-Führung, die absolut sicher war, wird binnen 9 Minuten ein 2-3-Rückstand. Und das ist einfach unglaublich, weil das darf einer Mannschaft, die da oben steht und das ja auch verdient tut, nicht passieren. Und das lässt einfach trotzdem, finde ich, tief blicken, weil das sagt, dass irgendwie diese Gier in der Defensive, diese Gegentore zu verhindern, die ist nicht ausgeprägt genug. Und trotzdem, es fehlen dann ja auch immer wieder viele Spieler bei Aston Villa und anscheinend defensiv kommt die Mannschaft gerade nicht so wirklich in den Rhythmus rein. Und Tottenham ist einfach dann doch offensiv eine größere Wucht als Villa. Auch heute wieder im zweiten Durchgang. Ja, auch ein schwieriges Spiel gehabt gegen Nottingham Forest, die ja auch in der ersten Halbzeit in Führung hätten gehen können durch Chris Wood, der aus 1 Meter unbegreiflich nur den Pfosten trifft. Dementsprechend würde ich sagen, Spurs ab heute für mich ganz klar die Favoriten auf Platz 4. Aber Platz 5 ist ja wohl auch genug für die Champions-League-Teilnahme. Deswegen könnte Platz 5 ja auch vollkommen in Ordnung sein für Aston Villa.
Genau, das aber noch nicht final durch. Deswegen aktuell noch, wenn ihr auf die Tabelle guckt, wahrscheinlich die ersten 4 eingezeichnet als sicher Champions League, weil es eben noch nicht ganz spruchreif ist. Ich würde aber mitgehen, wenn wir vielleicht noch kurz bei Tottenham bleiben. Für mich ist dieses Team einfach so gut zusammengestellt. Ich finde, es ist einfach eine harmonische Truppe, wenn sie fit sind. Hinten gerade die Viererkette mit Pedro Porro, Romero, Van de Ven und Udogi. Die waren selten alle 4 gleichzeitig fit. Aber ich finde, wenn die spielen, ist das eine richtig gute Mischung. Du hast mit Van de Ven vielleicht den schnellsten Innenverteidiger der Liga, der einen unfassbaren Topspeed läuft. Romero ist einer der ekligsten Zweikämpfer der Liga. Und die Außenverteidiger, was die unter Postecoglou machen, ist einfach richtig, richtig gut und spannend. Aber wie gesagt, x-mal besprochen. Insgesamt mein Fazit, ich habe große Aktien in dieses Tottenham und was sie die nächsten Jahre machen. Ich freue mich ehrlich gesagt richtig drauf.
Müssen noch gegen die Top 3 spielen, die Spurs. Da könnten sie natürlich nochmal Punkte liegen lassen. Aber es ist einfach wahnsinnig eng, es ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube, deswegen ist diese Premier League-Saison auch eine der besten der letzten 10 Jahre, weil eigentlich so gut wie alle Entscheidungen noch komplett offen sind. Champions League, der Titel, aber auch der Abstiegskampf und natürlich auch der Kampf um die anderen europäischen Plätze. Damit sind wir auch schon bei den Ergebnissen angelangt. Da ist ja vielleicht noch die ein oder andere Anekdote dabei. Den Anfang hat Crystal Palace gegen Man City gemacht, wie besprochen, 4:2 für Man City. Dann gab es eben eines dieser Spiele um Europa, die Wolves gegen West Ham. Beide wollen noch in die Euroleague und West Ham konnte einen ganz wichtigen 2:1 Sieg einfahren nach Rückstand. Und da gab es vor allem einen großen Talking Point, James Ward-Prowse, mal wieder der Standardspezialist aus England, verwandelt eine Ecke direkt und wirklich absolut traumhaft zum 2:1 Siegtreffer für David Moyes und West Ham, die also jetzt den direkten Konkurrenten mit den Wolves hier ausstechen im Duell. Und West Ham liegt auf Platz 7, nur ein Platz hinter Man United. Also da oben ist wirklich niemand sicher. Everton schlägt Burnley mit 1:0. Aston Villa und Brentford trennen sich 3:3. 6 Tore in diesem Thriller. Fulham unterliegt Newcastle mit 1:0. Newcastle natürlich auch noch mit Aktien um Europa. Luton, wir haben es angesprochen, gewinnt gegen Bournemouth mit 2:1. Arsenal schlägt Brighton mit 3:0. Man United und Liverpool trennen sich im Thriller 2:2. Gleiches Ergebnis bei Sheffield United gegen Chelsea. Und den Abschluss macht Tottenham gegen Nottingham mit einem ungefährdeten 3:1 Erfolg unter dem Strich. Ja, und die letzte Rubrik steht noch aus, der Spieler des Spieltags. Ich glaube, da gibt es einige Kandidaten heute. Ich bin gespannt, wer es bei dir geworden ist.
Ja, es ist spät. Ich mache es ganz, ganz unkompliziert und gehe mit Kevin De Bruyne. Wir haben das Ganze zwar mit Grealish eingeleitet und ich finde, es ist auch absolut erwähnenswert, aber es darf nicht unter den Tisch fallen, dass De Bruyne mal wieder so ein Spiel gemacht hat, wo du hinguckst und denkst, ja, der spielt auf Ballon d'Or-Level. Dieses Traumtor, was er in den Winkel haut zum Ausgleich zwischendrin, wie er danach spielt, wie er in die Kombination eingebunden ist und hat einfach bei 3 von 4 Toren seine Füße im Spiel, muss einfach genannt werden und deswegen mein Spieler des Spieltags.
Ja, den hat sicherlich schon mal der ein oder andere gehört, diesen Namen. Ich glaube, den werden wir auch noch mal das ein oder andere Mal hören bei uns im Podcast. Mein Spieler des Spieltags ist nicht James Maddison. Den wollte ich eigentlich noch mal vorher erwähnt haben. Er hat Ryan Yates einfach mal in die Magengrube geschlagen heute. Der VAR kam aber nicht zur Meinung, dass das irgendwie regelwidrig sei im Fußball. Deswegen hat James Maddison keine Konsequenzen davon tragen müssen. Trotzdem fand ich das irgendwie sehr, sehr befremdlich, einfach einen Mitspieler in bester Joey Barton-Manier in die Magengrube zu schlagen. Nein, das ist nicht James Maddison, sondern es ist Kobbie Mainoo. Einfach ja, Traumtor und so reif. Ein alter Kopf auf jungen Schultern, wie es so schön heißt, der einer der Garanten von den Red Devils hier heute im Spiel gegen Liverpool. Und dieses Tor wollte ich nochmal einfach herausheben. Und damit sind wir auch schon angelangt am Ende dieser Folge. Der PayPal-Link ist in der Folgenbeschreibung. Wir bitten da um Unterstützung. Wir leisten hier jede Woche unbezahlte Arbeit und das wollen wir natürlich auch weiterhin tun. Deswegen sollte das am besten nicht einschlafen und der dringende Appell an euch, der PayPal-Link in der Folgenbeschreibung ist dort zu finden und wir bitten, wie gesagt, um die Unterstützung. Folgt uns bei Instagram und bei X. Die Codenamen gibt es ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Abonniert den Podcast bei Spotify, wo auch sonst immer und hört wieder rein, wenn wir wieder auf Sendung gehen. Bis dahin, eine gute Woche euch. Macht's gut.
Bis dahin, ciao, ciao.